Heute haben wir einen besonderen Gast. Er ist Inhaber des WIFU Stiftungslehrstuhls Organisation und Entwicklung von Unternehmerfamilien an der Uni Witten-Herdecke und gilt als Deutschlands führender Experte für Unternehmerfamilien. Langjährige Forschung und zahlreiche Bücher und die wissenschaftliche Leitung des renommiertesten Instituts für Familienunternehmen. Wer jetzt verstehen will, wie Unternehmerfamilien funktionieren, Milliardenerben ticken und Familiendynastien überleben, der sollte heute unbedingt dranbleiben. Herzlich willkommen im Doppelerfolg-Podcast. Professor Dr. Heiko Kleve. Herr Professor Kleve, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich sehr. Ich danke für die Einladung. Bin gespannt auf unser Gespräch.
Ich auch tatsächlich, denn ich war in der Vorbereitung schon so ein bisschen überrascht. Muss ich sagen, die Zahlen waren mir nicht bewusst, dass 90% der deutschen Unternehmen tatsächlich Familienunternehmen sind. Und viele der Unternehmen, die kennt man, BMW, Lidl, Aldi, Haribo, Bosch, Adidas, Puma, alles große deutsche traditionsreiche Familienunternehmen. Und jetzt ist es so, dass tatsächlich die zweite Generation dieser Unternehmen in der Regel scheitert, 70%. Was läuft da falsch?
Ja, also erstmal die Zahlen, die Sie genannt haben, ne, sind genau korrekt. Es ist tatsächlich die Masse der Unternehmen, die Familienunternehmen sind, dazu gehören natürlich auch viele ganz kleine, ne? Selbstständige, ja. Handwerksbetriebe und so weiter. Ne? Dadurch kommt auch diese große Zahl zustande. Und wir sprechen am Institut von Familienunternehmen, wenn sozusagen die Übergabe in Richtung zweite Generation erfolgt. Also ein Familienunternehmen ist ein Unternehmen, in dem intendiert wird, das Eigentum, mindestens das Eigentum, aber zumeist ja auch die Führung in die nächste Familiengeneration zu geben. Also in Familienunternehmen wird ein Familienprinzip, ja, nämlich die Weitergabe von Leben von Generation zu Generation, auf Eigentum und auch auf Führung übertragen. Das macht das Besondere von Familienunternehmen aus. Wir sprechen da von Transgenerationalität. Ja. Mhm. Transgenerationalität ist das Kernmerkmal von Familienunternehmen. Und die Herausforderung von Transgenerationalität ist in der Tat immer der Generationsübergang, also die Nachfolge. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass eine Gründerpersönlichkeit, ja, ein Unternehmen in die Welt setzt, sehr erfolgreich ein Unternehmen in die Welt setzt, vielleicht 30, 40 Jahre in diesem Unternehmen dann tätig ist, das Unternehmen aufbaut, es größer wird, ja, dann können wir sehen, dass diese Unternehmen zumeist um die Gründerpersönlichkeit herum gebaut sind. Also die, ja, Gründerpersönlichkeit baut das Unternehmen so, wie es für sie eben passend ist. Ja. Es fehlen sozusagen professionelle Strukturen. Und spätestens mit dem Generationsübergang muss etwas geschafft werden, was das Überleben von Organisationen grundsätzlich ausmacht. Der Mensch muss ersetzbar werden. Also der Gründer, die Gründerin muss ersetzt werden können durch eine Nachfolgerin, durch einen Nachfolger. Und da das nicht einfach so funktioniert, ne? Man kann nicht irgendeine andere Person für die Gründerpersönlichkeit dahinsetzen und glauben, das wird schon laufen, muss sozusagen etwas umgebaut werden. Es muss etwas professionalisiert werden, also die Stellenbeschreibung muss kreiert werden. Es müssen möglicherweise weitere Positionen, Funktionen dazugenommen werden als Unterstützung, ja, für die Führung des Unternehmens. Es hat vorher alles die Gründerpersönlichkeit gemacht, in ihrer Leidenschaft, in ihrem Engagement. Aber nun muss eine andere Form von Governance entwickelt werden, damit sozusagen der Übergang gelingt. Das ist erstmal sozusagen die organisationstheoretische Perspektive. Dann gibt es natürlich auch noch eine persönlichkeitsorientierte Perspektive, ne? Also jetzt aus der Familie eine Person zu finden, die geeignet ist und auch willens ist, eine solche Rolle einzunehmen, versteht sich eben auch nicht von selbst. Mhm. Ja, und wir leben glücklicherweise in einer Zeit, wo wir frei entscheiden können, was wir wollen, also mehr oder weniger zumindest frei entscheiden können, was wir wollen und was wir nicht wollen. Wir können nicht voraussetzen, dass jetzt in einer Unternehmerfamilie der Erstgeborene, wie das klassische Primogeniturprinzip ja sozusagen ist, dann auch schon das übernehmen wird, sondern das ist ein komplexer Prozess, ne, der sehr gut vorbereitet werden muss, viel Kommunikation erfordert, ja, mit den Kindern, mit den heranwachsenden Kindern drüber gesprochen werden muss, ne, und so weiter. Ich will noch einen Aspekt dazu sagen. Also, und wenn dann überlegt wird, gut, wir wollen das in der Familie weiterführen, die Kinder sind auch bereit, ne? Die erwachsenen Kinder sind bereit, das fortzuführen, dann stellt sich auch immer noch die Frage, zumindest bei Unternehmen, die eine gewisse Größe haben, Größe überschritten haben, ob die Eigentums- und Führungsnachfolge in eins gehen soll. Ne? Also viele Unternehmerfamilien sagen dann, okay, wir können auch differenzieren. Also wir führen das Eigentum in der Familie weiter, aber wir holen uns für die operative Führung familienexterne Unterstützung. Entweder interimmäßig oder vielleicht sogar dauerhaft. Ne? Also das sind alles so Fragen und Sie merken, das ist komplex und deshalb ist es tatsächlich, ja, wie Sie sagen, 70% dieser Übergaben gelingen nicht, beziehungsweise werden erst gar nicht versucht, sondern dann verkauft man schon und lässt es einfach, ja. Aber umgekehrt 30% gelingen auch.
Ja, oder schließt im schlimmsten Fall. Also ich glaube, 190.000 im 2026 brauchen eine Übergabe, ja, und ein Großteil davon wird wahrscheinlich schließen sogar. Was ja auch schlimm ist, weil da stehen ja wieder ganz andere Zahlen dahinter. 60% der Arbeitnehmer in Deutschland arbeiten tatsächlich in diesen Unternehmen und 55% des Umsatzes kommt aus diesen Unternehmen. Und also mich hat es
Genau.
da so ein bisschen geschüttelt, ja.
Ja, in der Tat. Wobei wir natürlich auch sagen müssen, Disruption und schöpferische Zerstörung, ne, Schumpeter, gehören zur Marktwirtschaft dazu, ne? Unternehmen kommen und gehen, ja. Und da das so ist, sind natürlich die Fälle besonders interessant, die es schaffen. Also wir kennen ja auch dieses klassische Sprichwort, was man bei Thomas Mann in den Buddenbrocks auch nochmal sehr schön anhand einer Geschichte, einer Familiengeschichte, ne, sehen kann. Der Vater erstellt's, der Sohn erhält's, beim Enkel zerfällt's, ne? Ja, also diese Herausforderung ist ja bekannt in der Geschichte sozusagen des Unternehmertums. Klar. Und uns interessieren deshalb die Unternehmen insbesondere, die es eben schaffen, die in die dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte oder so neunte, zehnte Generation kommen, ne? Hunderte Jahre alt sind. Wie haben die es eigentlich geschafft? Was ist sozusagen das Geheimnis, ne, dieser Langlebigkeit?
Das ist ja auch, also das möchte ich mir auch mal mit einklinken, ganz spannend, weil ich freue mich sehr auf den Austausch heute. Ich erlebe das ja sehr aus der Praxisseite, wenn ich in Unternehmen drin bin und Vertriebsberatungen mache, dann habe ich ja ganz viel mit Unternehmerfamilien zu tun und merke diesen Spannungsbogen. Und jetzt das heute mit Ihnen aus der theoretischen Seite zu betrachten, freue ich mich sehr drauf, weil Sie haben schon angesprochen, es sind mehrere Ebenen, die eine Rolle spielen. Ja, wir haben das Thema Familie, was ja schon auch ein Konstrukt in der heutigen Gesellschaft ist, was jetzt nicht immer ohne Spannung und ohne Reibung funktioniert. Dann haben wir die Herausforderung eines Unternehmens, die mit ganz vielen Persönlichkeiten, gewachsenen Strukturen, Sie haben es gesagt, auch ja Menschen, die quasi an die Person angedockt sind und über Jahre das Unternehmen begleitet haben. Dann kommt das Thema Finanzen dazu. Es geht um viel Geld in der Übergabe. Und das Thema natürlich auch, was immer mehr präsent wird, dieses Thema Sinnhaftigkeit. Warum tue ich, was ich tue? Was ist mein fundamentaler Antrieb? Und alles muss eigentlich zusammenkommen und gut laufen, damit es funktioniert. Das ist natürlich schon schwierig, wenn wir uns jedes Einzelgebilde anschauen, aber wie kann es gelingen oder wie kann es öfter gelingen, wenn all diese Ebenen funktionieren? Da bin ich sehr gespannt drauf.
Genau, ja, auf jeden Fall. Also Familienunternehmen sind komplex. Also es gibt so klassische Modelle, um diese Komplexität abzubilden, ne? So ganz drei Kreismodelle, also mindestens drei Kreise, die sozusagen miteinander verbunden sind, ne? Der Familienkreis, der Eigentumskreis und der Unternehmenskreis. Und jeder dieser drei Kreise sozusagen verfolgt eine andere Logik, ne? Also in der Familie geht es um emotionale Bindungen. Familie ist auch ein System, dass wir uns nicht ausgesucht haben. Wir werden hineingeboren in eine Familie, ne? Ungefragt, ja, und kommen dann auch nicht mehr raus. Man kann seinen Vater, seine Mutter nicht abwählen. Mit seinen Geschwistern hat man ein Leben lang zu tun, ne? Also man entwickelt in der Familie sehr enge Bindungen, die aber auch ambivalent sind. Die sind bestenfalls sehr positiv, wertschätzend, unterstützend, aber können auch anstrengend sein. Wissen wir alle, ne? Können belastend sein, ja. So, und diese Ambivalenz muss ausbalanciert werden. Und wenn jetzt noch sozusagen die Eigentumsfrage dazu kommt. Sie haben schon gesagt, viel Geld, viel Vermögen, was im Unternehmen gebunden ist, aber vielleicht auch teilweise liquide zur Verfügung steht, ja, Immobilien noch mit dranhängen. Wie soll jetzt sozusagen vererbt werden? Und wir wissen alle, Erbschaftsmuster sind hochgradig konfliktanfällig, weil es hier um Gerechtigkeits- und Fragen von Gleichbehandlung geht. Wir sind sehr sensibel in Bezug auf das, was wir bekommen oder eben nicht bekommen. Ne? Und das in Geschwisterbeziehungen. Wie wird das jetzt realisiert? Ne? Wie wird das kommuniziert? Kann man das offen mit den Kindern besprechen? Ja? Und wir wissen alle, solche Themen sind sehr stark tabuisiert. Ne? Ja. Über das Sterben zu sprechen, über das Testament zu sprechen, ne? Und so weiter. Geld ist tabuisiert, über Geld spricht man nicht, ne? Und so weiter. So, dann kommt das Dritte dazu, das Unternehmen, das tickt nochmal anders. Das braucht kompetente Führungskräfte, die sozusagen auch willens sind, die Energie und Leidenschaft, die sie haben, in das Unternehmen zu gehen und die auch anerkannt sind von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Unternehmen. Es darf nämlich nicht passieren, dass die Mitarbeiter, die langjährig tätig sind, sagen, ja, diese Person ist ja nur jetzt hier drin in der Führungsrolle, weil sie Sohn oder Tochter ist, ja. Der hätte es ja gar nicht geschafft, wenn er auf dem freien Arbeitsmarkt jetzt eine Führungsrolle hätte haben wollen, ja. Das ist das Schlimmste, was einer Nachfolgerin, einem Nachfolger passieren kann, dass die Mitarbeiter des Unternehmens sowas sagen. Das heißt, der Anspruch auch an Persönlichkeitsentwicklung, an Ausbildung, an Abschlüssen und so weiter ist sehr hoch und er muss sozusagen standhalten mit familienexternen Konkurrenten. Ne? Das ist eine ganz wichtige Sache.
Kommt ja dann noch dieses emotionale Bild dazu, dass man sagt, hier den Nachfolger, die Nachfolgerin, den habt ihr ja hier schon quasi rumlaufen sehen, da hat er noch die Windeln angehabt, weil ja eben, Sie haben ja gesagt, das Unternehmen ist vielleicht 30, 40 Jahre gewachsen, dann sind teilweise halt auch Top-Führungskräfte 30, 40 Jahre dabei.
Genau. Das ist einerseits natürlich herausfordernd. Wie schafft es jetzt ein, ich hatte gestern gerade mit jungen Nachfolgerinnen und Nachfolgern gearbeitet, jetzt am Wochenende, und da erzählte eine Nachfolgerin, ja, sie war, wie Sie es gerade geschildert haben, als kleines Kind da im Unternehmen, sie wurde geduzt und so weiter. Und jetzt geht sie in die Führungsrolle. Ja? Wie geht sie damit um? Soll sie jetzt von den Leuten verlangen, dass sie gesiezt wird, die sie immer geduzt haben? Ja? Und da hat sie gesagt, ach, glücklicherweise haben wir jetzt in der Firma das Du eingeführt, das Arbeitsdu, wir duzen uns jetzt alle. Und das war für sie total erleichternd, ne? Um diese Beziehungsfalle sozusagen, ne, die ja da durchaus mit einhergehen kann, erstmal sozusagen beiseite schieben zu können.
Wir sind ja jetzt schon im Unternehmen. Ich fand diesen Begriff Familiengovernance so klasse, den Sie gebracht haben. Wie kriegt man das denn hin in Familien? Also erstmal muss man es ja familienintern überhaupt erstmal verstehen, dass es die braucht. Und ich stelle mir dann halt vor, jeder will sich ja auch selbst verwirklichen und dann sitzen die Kinder mit dem Patriarchen am Tisch. Also ich glaube, die populärste Unternehmerfamilie der letzten Jahre in Sachen Übergabe wahrscheinlich das Unternehmen Trigema, ja, mit Wolfgang Grupp. Da sitzen jetzt die Kinder mit Vater Wolfgang am Tisch. Und wann sind sie denn Kinder und wann sind sie quasi Angestellte oder wann sind sie Unternehmer? Oder
Anteilseigner schon. Zukünftige Anteilseigner.
Ja. Wie funktioniert das? Ja? Wann spreche ich denn in welcher Rolle?
Genau, das ist ein zentraler Punkt. Also viele Konflikte rühren daher, dass in Unternehmerfamilien diese Rollen vermischt werden. Ne? Dass also der Vater vielleicht als Vater spricht und seinen Sohn fragt, Mensch, wie geht's dir denn? Läuft alles gut bei dir? Und der Sohn hört aber diese Frage als der potenzielle Nachfolger und hat irgendwie das Gefühl, der Papa ist ja skeptisch, ob ich die Nachfolge überhaupt hinkriege, ne? Will wissen, was meine Ausbildung so macht, wie das so läuft, was für Noten ich so habe, ne, wie erfolgreich ich bin. Aber eigentlich war das vom Papa liebevoll gemeint, seinen Sohn gegenüber und nicht als Unternehmer, der wissen will, wie sein Nachfolger gerade sozusagen drauf ist. Ne? Und diese sozusagen Vermischungen von Rollen haben ganz viel Sprengstoff. Ne? Deshalb ist für uns immer ganz wichtig, wenn wir mit Unternehmerfamilien arbeiten, also wir arbeiten auch praktisch mit Unternehmerfamilien, wie ich schon gesagt habe, jetzt am Wochenende, ist es für uns ganz wichtig, dass wir den Menschen erstmal diese Modelle vorstellen, also dass sie erstmal verstehen, Rollen, okay, wir haben verschiedene Rollen. Ich habe eine Familienrolle und das ist eigentlich die primäre Rolle. Ne? Meine Eltern sind meine Eltern und ich bin da aufgewachsen und wir haben eine enge Beziehung zueinander, ne? Und so. Und dann kommt eine weitere Rolle dazu und das ist die Rolle, dass ich zukünftiger Eigentümer bin. So, da müssen wir mal gucken, wie das dann läuft. Und da geht es um ganz andere Themen. Ja, da geht es um rechtliche Fragen, da müssen wir Verträge schließen. Ne? Zum Beispiel auch was ganz wichtiges Thema ist, Eheverträge, wenn die Kinder dann heiraten irgendwann, ja, dass man da klärt, okay, hier muss sozusagen dafür gesorgt werden, dass das Unternehmen auch geschützt wird und nicht wenn eine Scheidung mal passieren sollte, dass da irgendwie Anteile woanders hinfließen. Ne? Also da kommt eine andere Rolle dazu und dann gibt es irgendwie noch die Unternehmensrolle und ich werde vielleicht irgendwann mal da tätig. So, und jetzt bin ich schon potenzielle Mitarbeiterin vielleicht im Unternehmen und werde so angeguckt. Und das ist für uns ganz wichtig, dass die Familien erstmal verstehen, dass diese Rollen existieren und dass sie eine eigene Sensibilität entwickeln für die Frage, in welcher Rolle gucke ich jetzt gerade auf die anderen? Wie nehme ich meinen Vater wahr? Ist das für mich immer der Unternehmer oder der Vermögende oder so, der in den Medien auftretende, ne, wie der Wolfgang Grupp oder so? Oder ist es der liebende Papa, ne? In welchen Kontexten bin ich in welchen Rollen unterwegs? Und wenn die Familien das verstanden haben, die Sensibilität dafür entwickeln, entspannt sich schon ganz viel, ja. Und sie lernen auch offener zu reden über diese Themen, ja. Also diese Tabuisierung von bestimmten Aspekten, von bestimmten Themenbereichen, ja, wie Testament, finanzielle Fragen und so weiter, die werden dadurch etwas verringert, ne? Und die Offenheit wird größer. Und das ist was ganz Wichtiges.
Und später kommt ja dann, wenn ich es richtig verstehe, ja noch eine Rolle dazu. Also wenn man quasi den Weg der Nachfolge einschlägt, dann geht es ja irgendwann mal los. Im besten Fall, mal abgesehen davon, dass man vielleicht auch einen Bogen schlägt über externe Unternehmen, aber irgendwann kommt man als Fachkraft ins Unternehmen. Irgendwann übernimmt man gewisse Abteilungsleitung oder Projektleitung für Dinge. Und schon habe ich ja dann auch noch ein Rollenbild zwischen quasi klassische Führungskraft sozusagen,
Ja.
zu sozusagen Untergebener oder Angestellter oder mittleres
Ja.
Management, wie auch immer man es nennen möchte. Und da kommt ja noch eine Rolle dazu, wo ich
Genau.
sage, natürlich mache ich Fehler. Ja, vielleicht werde ich auch früher in eine Führungsverantwortung geschickt, als man eben einen neutralen Mitarbeiter vom Markt quasi schicken würde. Und dann kommt ein Spannungsfeld noch dazu.
Ja, also ich meine, das ist gut, dass Sie es ansprechen. Die große Frage ist ja immer, wann tritt sozusagen jetzt eine operative Familiennachfolge ins Unternehmen? Und natürlich gibt es die Fälle auch in kleineren Unternehmen und so weiter, dass das sehr schnell passiert. Ne? Da wird im Handwerksbetrieb meinetwegen da die Lehre gemacht, schon im eigenen Unternehmen, dann wird eine Meisterausbildung gemacht, ja, und so weiter. Alles im eigenen Unternehmen, natürlich mit den entsprechenden Schulen und so Akademien verbunden. Und dann geht diese Person dann irgendwann auch in die Rolle des Chefs oder so, ja. Bei größeren Unternehmen ist es aber sehr ratsam, dass die Nachfolgerinnen, Nachfolger erstmal woanders tätig werden, dass sie außerhalb des Familienunternehmens bereits sich erproben, bestenfalls Führungserfahrung machen, ja, ganz viel lernen, ne, außerhalb. Das ist ja auch wichtig, möglicherweise für das Familienunternehmen von außen sozusagen Know-how reinzuholen, ne, Erfahrung reinzuholen und kommen dann zurück nach vielleicht 7, 8, 9, 10 Jahren erst, ja, und können dann schon möglicherweise auf einer relativ hohen Führungsebene einsteigen. Denn eine Family Governance, Familienverfassungsregel, also wir sprechen da von Familienverfassung, die Unternehmerfamilien dann sozusagen erstellen, ist ganz oft, wir wollen, dass wenn Familienmitglieder ins Unternehmen einsteigen, dann müssen sie auf die Führungsebene gehen. Wir wollen keine sozusagen Vermischungen von sozusagen untergeordneter Position im Unternehmen als Familienmitglied und vielleicht sogar noch als Eigentümer, der dann Vorgesetzte hat, ne, die sozusagen extern sind, ne, und einem Eigentümer dann sozusagen disziplinarrechtlich vorgeordnet sind oder so. Diese Probleme wollen viele Familienunternehmen aus dem Wege gehen. Und das können Unternehmen machen, die eine gewisse Größenordnung haben, wo dann auch gesagt wird, okay, Leute, ihr müsst erstmal rausgehen in die Welt und eure Leistung woanders zeigen, eure Folge woanders einbringen. Und dann sind auch die Mitarbeiter im Familienunternehmen in der Regel so, dass sie sehen, okay, der hat schon woanders Tolles vollbracht, der kommt jetzt hierher als große, kompetente Persönlichkeit. Ne? So, dann ist das nochmal eine andere Nummer. Als wenn jetzt im Unternehmen sozusagen sich von unten hochgearbeitet werden muss, ja, als Familienmitglied.
Ist aber im Prinzip ja, also einer der Erfolgsfaktoren, wie ich schon mal raushöre, aber im Prinzip ja auch so, wie man es aus der Geschichte kennt, ich sag mal, wie jeder Lehrling ja erstmal dann rausgeht, sozusagen durch die Welt zieht und in allen vielen anderen Unternehmen sich nochmal zusätzliche Kompetenzen einholt, im besten Fall schafft das ganz weit und kriegt noch andere Kreise, andere Kulturen mit. Und dann natürlich, wenn er dann zurückkommt, natürlich sozusagen mit einer gestärkten Kompetenz natürlich viel früher auch eine erhöhte Akzeptanz hat, sozusagen.
Genau. Das
Würden
ist
sich
so
die
die
Dinge
Idee.
wiederholen,
Ja.
ja.
Ja. Also das sieht man ja immer noch bei den Zimmerleuten, ne? Die sozusagen mit ihren Kordanzügen, ihren schwarzen und Hüten und so. Es sieht man ja immer noch, da die Wanderschaft, ne, sozusagen von Handwerkern in dem Bereich, glaube ich, der Zimmerleute sind das, glaube ich, ne,
Der
die das noch
Zimmermann,
so
genau,
machen.
ja,
Zimmermann,
Zimmermann.
genau, ja.
Ist, glaube ich, nicht
Ja.
mehr Pflicht, aber ich glaube, die auf Tradition
Hm.
noch Wert legen, machen es. Und ich glaube, es ist einfach
Ja.
lebensbereichernd, ja. Also deswegen kann
Auf
ich das
jeden
schon
Fall.
verstehen, dass das in Unternehmerfamilien und Familienunternehmen eine große Rolle spielt.
Was passiert denn, wenn jetzt jemand zurückkommt und hat sich die Hörner abgestoßen, sagen wir es mal einfach so, und bringt jetzt eine andere Kultur mit
Ja.
ins Unternehmen?
Ja.
Und du hast einen Patriarchen, der das erstmal akzeptieren muss. Wie kriegt man
Ja.
das dann hin, dass der dann loslässt und die andere Kultur zulässt?
Hm. Ja, also ja, genau, loslassen ist ein großes Thema, ne? Also gerade Patriarchen, wobei wir haben auch viele reflektierte, sag ich mal, Patriarchen, welche in Anführungszeichen setzen, die da hochsensibel sind und auch was für sich selber tun, ne? Also wir haben zum Beispiel hier an der WIFO-Stiftung einen Arbeitskreis loslassen. Das ist ein Arbeitskreis für Senioren, Unternehmer, die das Loslassen lernen müssen und wollen und sich mit anderen, also man kann vielleicht sagen, kleine Selbsthilfegruppe sozusagen, ne, angeleitet und unterstützt, die sich miteinander austauschen, wie ihnen das gelingt und was die Herausforderungen sind. Also die große Frage ist ja, wo kriege ich meinen Purpose her, meinen Sinn her, wenn ich nicht mehr jeden Tag in meine Firma gehe und mit meiner Leidenschaft da sozusagen drin bin und die Anerkennung kriege und so weiter, ne? Was gibt es alternativ für Purpose-Bereiche, Sinnbereiche, die ich mir aufbauen kann, bestenfalls vorher schon aufgebaut habe, in die ich eintreten kann? Ne? Das ist die große Frage. Das ist die Frage bei den Senioren. Also wir haben zum Beispiel, also wir schreiben immer so sogenannte Praxisleitfäden, also auch für die Hörerinnen oder Zuschauerinnen hier, Zuschauer. Die WIFO-Stiftung stellt das alles kostenfrei zur Verfügung. Also wifo.de, ne, kann man sich die Sachen anschauen. Und ein Praxisleitfaden heißt Loslassen, Lernen, ne, für Senioren, Unternehmer. Die andere Seite ist klar, die Junioren und das dritte ist die Beziehung zwischen Junioren und Senioren. Und was aus meiner Sicht, was ganz wichtig ist, ist aus systemischer Sicht, ich komme aus so einer familiensystemischen Perspektive, wo wir uns anschauen, welche Regeln wirken denn in Familien, ja? So, und eine Regel ist die Regel der Seniorität. Also die Senioritätsregel heißt, also die Alten sind die Alten und die Jungen sind die Jungen. Erst kommt die Alten, dann kommen die Jungen. Ja? So, die sind vorgeordnet. Und damit die Alten loslassen können, brauchen die Alten natürlich auch etwas, was man als Wertschätzung, Anerkennung bezeichnen kann. Also das Lebenswerk eines Unternehmers, der 40 Jahre das Unternehmen geführt hat, ausgebaut hat, in die Welt geführt hat, vielleicht internationalisiert hat, das Lebenswerk ist was ganz, ganz Besonderes und Großartiges. Und dieses Lebenswerk will anerkannt werden, muss anerkannt werden. Auch in einer rituellen Form, in einer wirklich intensiven Form. Und wenn das erfolgt in der Würdigung der Alten durch die Jungen, dann führt das dazu in der Regel, dass die Alten besser loslassen können, weil sie sehen, die Jungen schätzen das, was wir gemacht haben. Und die Alten können eher und in der Regel zulassen, dass die Jungen jetzt das machen, was sie nämlich machen müssen. Mit dem Neuen in der Welt stehen, in der Gegenwart stehen und Innovation betreiben. Ne? Sie müssen Innovation betreiben, sonst geht es nicht weiter. Unternehmen sterben auch, weil sie nicht innovieren. Ne? Geschäftsmodell, Innovation, Kulturentwicklung, wie Sie es gesagt haben, ne? Und so weiter. Das muss passieren und das sehen wir bei erfolgreichen Familienunternehmen. Jede Generation, jede Nachfolgegeneration innoviert erstmal ganz viel. Ja? Kultur, Geschäftsmodell, was auch immer. Ja? Und das muss passieren. Aber es setzt voraus, dass das Alte gewürdigt wird. Wir können das Neue auf dem nur dann in die Kraft bringen, in die Entwicklung bringen, in die Zukunft bringen, wenn es auf dem Boden des Alten fußt. Ja, also man kann sich das vorstellen wie ein Baum, ja, der hoch nach oben wächst. Aber der kann nur hoch nach oben wachsen, wenn er tief verwurzelt ist, ja, in der Erde, ne? Und so ist das auch letztlich in Familienunternehmen. Und das setzt, wie gesagt, die Würdigung des Alten voraus als Voraussetzung für die Kraft des Neuen. Ne? Und das machen viele, das läuft bei vielen teilweise nicht gut. Also man merkt manchmal Konflikte zwischen dem Alten und den Alten und den neuen Jungen, liegen an der Stelle. Und dann muss man Würdigung nachholen, ja, der Alten.
Und dann passieren natürlich diese Dinge, die halt meines Erachtens halt auch nicht passieren dürfen, ist im Prinzip, wenn es da ein Spannungsfeld gibt, weil es vielleicht nicht ausreichend gut gemacht worden ist, dass natürlich dann die Mitarbeiter, die ja auch noch da sind, die Top-Führungskräfte sozusagen, dann natürlich auch in diesem Spannungsbogen sind, vielleicht auch nicht hinter jeder Innovationsidee sofort dahinter stehen und dann natürlich skeptisch sind. Und wenn dann natürlich wenn man noch mit dem Senior widerspricht und sagt, ey, was macht denn dein Sohnemann oder deine Tochter da gerade? Und dann natürlich quasi, ich sage jetzt mal, auch da nicht die bedingungslose Unterstützung sozusagen für die Nachfolger da ist, dann passiert natürlich das nächste Spannungsfeld meines Erachtens, dass die Führungskräfte auch hin und her gerissen sind, wie man es aus der Kindererziehung kennt. Ja, wenn die Mama Nein sagt, dann gehe ich zu Papa und andersrum, dann fragen wir Oma und Opa nochmal. Dann haben
Genau.
wir schon den nächsten Supergau.
Genau, da stecken auch wieder verschiedene Sachen drin. Zum einen haben wir erforscht, so in kleineren Studien jetzt, zum einen, zum anderen aber auch in Japan, kann ich gleich noch was zu sagen, wie lange dauert dann ein Nachfolgeprozess, ne? Also so ganz klassisch, ne? Der Vater gibt seinen Sohn, ne? Aber diese ganz klassischen Formen, ne? So, und ein Nachfolgeprozess, der sozusagen davon ausgeht, dass da ganz viel zu übergeben ist, was gar nicht ausgesprochen werden kann, was implizit läuft, ja, was sozusagen unbewusst läuft, weil die Art, wie ein Unternehmer agiert, die weiß er selber gar nicht zu vermitteln, sondern das muss man mit ihm erleben, ja, und sich abgucken. Also kurz gesagt, ein solcher Übergabeprozess dauert 7 Jahre. Ja? Und das haben wir in Japan auch erfahren. Da haben wir häufiger jetzt Learning Journeys hingemacht, weil die Japaner, die ganz viele alte Familienunternehmen haben, wo das ganz gut läuft. Ne? Und hat uns interessiert, wie machen die das eigentlich? Ne? Also, und in den 7 Jahren passiert das, dass der Alte immer weiter rausgeht und der Junge immer mehr reingeht. Ne? Und es passiert das in Bezug auf die Belegschaft, ja, dass die Belegschaft mitgenommen wird. Dass diese Würdigung nicht nur in Bezug auf den alten Unternehmer sich bezieht, sondern auch auf das, was im Unternehmen etabliert ist. Und es passieren Rituale, also Staffelstabübergaben, ja, sozusagen vielleicht in mehreren Stufen. Und das muss auch von der Belegschaft natürlich passieren. Die Belegschaft muss sehen, der Alte steht hinter dem Jungen und überreicht immer mehr Führungsverantwortung, ne? Sozusagen, sukzessive. Und irgendwann gibt es ein Abschlussritual sozusagen, da wird es ganz übergeben. Es ist vielleicht ein Fest oder wie auch immer man das dann macht, aber das muss öffentlich sozusagen bezeugt werden dann auch von den Mitarbeitern. Und die Botschaft muss rüberkommen vom Alten, jetzt ist hier der Junge oder die Junge, ne, ist jetzt hier voll in der Verantwortung. Ich ziehe mich jetzt zurück und stehe zur Verfügung als Berater, als ja, Unterstützer, aber immer nur dann, wenn die Junge kommt und mich als Unterstützung haben möchte, dann stehe ich zur Verfügung. Ansonsten halte ich mich zurück. Ja, so. So, das ist wäre so ein idealtypischer Prozess für so einen Nachfolge, ja, Vorgang, ne, der dann über mehrere Jahre läuft. Ja, idealtypisch.
Magst du dazu was sagen, Christian, zum Stichwort Japan?
Naja, gut, ich bin mit einer Japanerin verheiratet und
Okay.
kenne also diese Rituale teilweise aus dem familiären Bereich bereits, ja, und kann mir nur vorstellen, wie anspruchsvoll das im Unternehmensbereich ist, tatsächlich.
Auf jeden Fall. Ja, also ja, Japan, ne, was ist da die sozusagen das Rätsels Lösung? Also die Japaner haben die meisten ganz alten Familienunternehmen, ne? Und das hat natürlich unterschiedliche Gründe. Jetzt mal ein kultureller Grund, das werden Sie besser wissen als ich dann, ne, wenn Sie mit der Japanerin verheiratet sind. Der Shintoismus ist eine stark auf Ahnen orientierte Religion, wenn man so will, ne? Also Buddhismus, Shintoismus sind ja die prägenden Religionen in Japan und die Verehrung den Ahnen, den Senioren gegenüber, da wo ich herkomme, ne? Das ist was ganz Starkes, ne? Andererseits allerdings dann aber auch die Kraft in der Gegenwart zu halten. Das ist im Buddhismus ja ganz verankert. Ich bin in der Gegenwart und da bin ich auch in der Gegenwart, ja, und kann dann sozusagen von hier aus auch in die Zukunft gehen. Aber immer mit dem Blick, dass dahinter ganz viel da ist. Das ist so eine Kulturgeschichte. Dann gibt es aber auch eine strukturelle Geschichte, die man vielleicht von außen gar nicht so mitbekommt. Die Japaner haben eine ganz andere Kultur des Adoptierens. Sie adoptieren schneller. Also wenn jetzt zum Beispiel keiner aus der Familie sich findet, der da in die Unternehmensnachfolge geht, dann kann es schon mal sein, dass die auch eine Person, die vielleicht schon Geschäftsführung hat, adoptieren. Und diese Person wird zum Familienmitglied. Und das ist dann aber ganz wichtig für diese IE, also für diese Form der Familien, des Familienbuches, ja, wo dann sozusagen Familie festgeschrieben wird, auch mit bestimmten Pflichten und so weiter einhergeht, ne? Wenn Sie, wissen Sie besser als ich wahrscheinlich, dann, ne, also das sind alles so Geschichten, die in Japan ganz wichtig sind, aber dadurch ist Familiarität einerseits extrem wichtig, andererseits aber auch ein bisschen geöffnet durch Adoptionsprinzipien, ne?
Ja, was ich halt wahnsinnig herausfordernd finde, und das kriege ich eben permanent mit, und das machen die Japaner eben anders als wir Europäer, die sprechen Dinge nicht aus, haben sie ja auch gesagt. Also es werden eben
Ja.
einfach Dinge, die sind tabuisiert, die werden
Ja.
nicht ausgesprochen und
Ja, da würde ich, also das ist spannend. Also ja, würde ich sagen, einerseits, andererseits würde ich sagen, nein, weil es wird nonverbal sozusagen
ja.
abgehandelt. Also wir haben dann immer wieder auch gefragt, ja, was macht ihr denn im Nachfolgeprozess, wenn es nicht klappt oder wenn der Junge vielleicht nicht gut performt oder so, ja. Wenn er wieder rausgehen sollte, wie wird darüber geredet? Da reden wir nicht drüber, das merkt er dann schon. Ja, also und dann habe ich mal, also ich habe dann immer mal so ein bisschen mal den Fernseher da angemacht in den Hotels, wo ich war, und dann habe ich gesehen, dass da, wenn da irgendwie ein Bericht gebracht wird über irgendwas, ja, so der Kommentator nicht im Off redet, wie das bei uns ist. Man sieht die Bilder und dann redet einer im Hintergrund. Man sieht ihn aber nicht. In Japan sieht man immer einen Ausschnitt. Ist das so? Können Sie das bestätigen? Also man sieht den Menschen, wie uns jetzt hier gestikulieren,
Ohren,
reden und
ja.
genau, ne? Und ich hab mir
Die
gedacht, ja, okay,
kommentieren
interessant.
das
Genau.
quasi.
Und offenbar brauchen die Japaner auch immer noch mal die nonverbale Botschaft. Also welche Mimik, welche Gestik hat er jetzt? Wie benutzt er seine Hände und so weiter, ne? Das kommuniziert ganz viel noch neben der Sprache, ja, sozusagen, die analoge Kommunikation. Und da sind die, glaube ich, extrem sensibel, die Japaner, ne, für diese Ebenen der Kommunikation. Ohne zu reden, trotzdem was rüberzubringen, ja, habe ich den
Ja, ich bin
Eindruck.
es halt nicht als Europäer, also da stoße ich
Ja.
dann halt an meine Grenzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ich habe es ganz gut gelernt jetzt mittlerweile,
Ja.
aber ja, also die merken das, ich in den größten Fällen
Ja.
nicht.
Genau. Das ist ein großer Kulturunterschied, ne? Ja.
Muss ich ein
Kommen
bisschen
wir wieder zurück
fliegen.
nach Europa.
Ich wollte gerade sagen, ich kenne den Herrn Lüther so ein bisschen, deswegen kann ich mir jetzt gut
Ja.
vorstellen, seinen
Ja.
Spannungsbogen. Aber Sie haben etwas Wichtiges angesprochen, diese Rituale, diese Staffelstabübergabe, Intronisierung oder wie auch immer, die das halt natürlich öffentlich gemacht werden muss, die nichtsdestotrotz aber halt auch ehrlich und authentisch sein muss, weil sonst merken es die Mitarbeiter auch, wenn es nur gekünstelt ist. Wie ist das Rollenbild sozusagen der Nachfolger sozusagen gegenüber auch den, ich sage jetzt mal, Säulen hinter den Patriarchen, diesen Top-Führungskräften? Ist das auch ein Bogen, wo oft viel verloren geht? Das ist so mein persönlicher Eindruck und mein persönliches Gefühl, dass vielleicht die Wertschätzung und Anerkennung zwar Richtung Abgebenden da ist, aber zu wenig den Altführungskräften, die eine extrem wichtige Rolle spielen. Ist das ein Problem?
Ja. Ja, das gehört auch für mich dazu, ne? Also die Würdigung, die Anerkennung geht natürlich über den Patriarchen auch in diese Richtung. Allerdings kann es natürlich sein, dass diese Führungskräfte, die dort tätig waren, mit dem Alten jetzt gar nicht mehr passen zum Jungen, weil er eben
Ja, genau. Absolut.
eine andere Kultur hat, weil er auch eine ganz andere Governance sich überlegt hat und so weiter. Und dann ist es auch ratsam natürlich, die Leute dann, also dass man sich auch von denen verabschiedet im Guten, dass man dann
Ja,
sozusagen
genau.
nicht nur den alten Unternehmer da verabschiedet, sondern auch die Top-Führungskräfte von ihm mit entsprechenden positiven, wertschätzenden Formen und auch finanziell und so weiter. Ne? Also das kann notwendig sein, in der Tat, das kann notwendig sein. Ne? Aber vielleicht gibt es ja auch noch andere Varianten, wie sie als Berater dann noch mit einbezogen werden können, weil sie haben eine gewisse Kompetenz gehabt, aber diese Kompetenz war sozusagen komplementär zu dem Alten, ne? Und jetzt kommt ein Neuer und der hat jetzt sozusagen andere notwendige sozusagen Unterstützungsmöglichkeiten, Prinzipien, der braucht andere Komplementaritäten sozusagen, ne? Das können die Alten dann nicht sein. Aber sie können vielleicht was anderes noch sein, wenn sie noch so jung sind, sage ich mal, um dann, ne, in Rente zu gehen oder so, Beraterfunktionen auch übernehmen oder bestimmte Aufgaben, ne, die da passend sind. Aber das ist eine sehr sensible Geschichte auf jeden Fall, ne, weil es natürlich mit Verletzungen einhergehen kann, ne, und so weiter. Deshalb muss es sehr, sehr, sehr gut vorbereitet werden und immer auf dem Boden auch von wertschätzender Kommunikation aus meiner Sicht. Ja, sonst kann man da viel kaputt machen und auch viel, haben Sie schon angesprochen, Loyalitätskonflikte in das Unternehmen hineintragen, ne, die dann die Mitarbeiterschaft spaltet und so weiter, ne. Also insofern
Aber Sie würden
kann ich
schon
das,
sagen,
sehe ich
es
das.
gehört quasi auch in diesen Übergabeprozess mit rein, dass man sagt, man muss das beleuchten, sind es
Ja.
noch die richtigen für die Zukunft oder nicht?
Genau.
Und dass es im Prinzip eigentlich noch, sage ich mal, hilfreicher wäre, wenn im Sinne der Übergabe, das, ich sage mal, mit dem Patriarchen, mit dem Übergebenden quasi gemeinsam noch geklärt wird, dass im Prinzip die Führungskräfte, wo man der Meinung ist, die müssen einfach mit den Weg gehen, sozusagen, dass man das frühzeitig klärt, weil wenn das Problem ist, es wird übergeben und dann muss die Juniorin, der Junior quasi übernehmen und muss dann sich quasi, muss diesen Personalwechsel vollführen, dann kommt halt schnell sehr viel Unruhe ins Unternehmen, dann wird es meistens wahrscheinlich nicht sauber laufen, dann wird es meistens auch noch irgendwie emotional persönlich
Ja.
und dann haben wir schon den ersten riesen emotionalen Ballast oder auch eine riesen Aufgabe innerlich, die nächste Generation übernehmen
Genau.
muss. Also.
Deshalb ist es auch wichtig, und das machen viele reflektierte Unternehmer ja auch, Unternehmerfamilien, sie lassen das begleiten, ne, diesen Übergabeprozess, ne? Durch Organisationsentwicklung, Coaching, Workshops, ne, die dann auch, wo die Top-Führungskräfte mit einbezogen werden, ne, und so weiter, ne. Und da lässt sich viel mit klären. Also wenn man das alles nicht dem Selbstlauf überlässt, viele überlassen das dem Selbstlauf, gehen davon aus, das läuft schon irgendwie. Irgendwie wird schon laufen, ne? Aber irgendwie, was ist irgendwie, ne? Dann kann es ganz anstrengend werden und ganz schmerzhaft werden. Es sollte gut begleitet werden. Es sind komplexe Prozesse mit Menschen, die verletzlich sind, ja, und mit finanziellen Geschichten im Hintergrund, ja, und mit vielen anderen Mitarbeitenden da im Unternehmen, die auf Arbeitsplätzen sitzen, die bestenfalls gehalten werden. Also insofern ist es ein sehr anspruchsvoller Prozess, den man nicht einfach dem Selbstlauf überlassen sollte, ne,
Also
sondern es braucht Unterstützung.
meine kurze Beobachtung, ohne dass ich hier jetzt in Zahlen ausdrücken kann, ist, glaube ich, schon, dass mittlerweile ein Großteil, ich will jetzt nicht sagen die Masse, aber ein Großteil sich dessen schon bewusst wird und auch sich Hilfe in Anspruch nimmt. Und jetzt kommen wir aber gleich zum Aber. Ich glaube, es ist eben zu sehr auf dieser reinen Organisationsentwicklung und zu wenig, vor allem viel zu wenig auf der familiären Ebene. Und Sie haben ja das Drei-Kreis-Modell angesprochen, dass es halt eben mehrere Ebenen braucht. Dass eben da dann eigentlich das eigentliche Scheitern passiert. Das ist zwar organisatorisch alles, Organisationsentwicklung ist alles vorbereitet. Es ist alles klar, die Übergaben, auch vielleicht der Staffelstabübergabe, es ist juristisch alles vorbereitet. Das Loslassen, mal mehr, mal weniger gut. Und familiär knallt es dann irgendwann, früher oder später. Weil
Genau.
dann eben Verletzbarkeit und so alles eine Rolle spielt, die fehlende Wertschätzung.
Ja, das ist genau mein Schwerpunkt, ne? Also bei mir im Lehrstuhl, also wir arbeiten am Lehrstuhl zu den ganzen Familienthemen, ne? Und die Nachfolge ist oft ein Anlass dafür, dass Unternehmerfamilien Unternehmerberatung in Anspruch nehmen, ne? Organisationsentwicklung, wie Sie jetzt gesagt haben. Und wenn ich dann gefragt werde, dann rate ich dazu, die Familie einzubeziehen, ne? Also eher eine Familienstrategieentwicklung zu machen, zugleich, also parallel Organisationsentwicklung, Familienstrategieentwicklung. Familienstrategieentwicklung bedeutet, dass die Familie sich an einen Tisch setzt, also alle, die sozusagen jetzt hier relevant sind für das Unternehmertum, das fortgesetzt werden soll, sich an einen Tisch setzen und zentrale Fragestellungen miteinander besprechen, die für die Familie wichtig sind, ne, wenn es weitergehen soll mit dem Familienunternehmen. Also eine erste Fragestellung ist zum Beispiel die nach dem Commitment, nach dem Bekenntnis zum Familienunternehmen. Also wollen wir das auch weiterhin als Familie tragen? Und wer will das von uns? Wer will das nicht? Ja, da kann man dann schon klären, okay, wer ist bereit, Verantwortung zu übernehmen? Wer möchte die nicht übernehmen? Und was erwartet diese Person, die das nicht übernehmen will, an Ausgleich oder was auch immer im Erbschaftsprozess, ne? Solche Fragen, ja, beispielsweise. sind da zu klären. Woher kommen wir eigentlich als Unternehmerfamilie? Was ist unsere Geschichte? Was ist der Sinn eigentlich unseres Unternehmertums? Wofür machen wir das überhaupt alles, ne? Miteinander, ja? So, ein weiterer Punkt. Dann ist es natürlich zu klären, ja, sagte ich schon, also wer ist denn da im engeren Kreis, ne, und möchte sich da engagieren? Wer eher nicht? Was sind unsere Ziele? Was sind unsere Werte? Ja. Brauchen wir weitere Gremien? Also müssen wir einen Beirat auch konstituieren, ja, der sozusagen dann als Kontroll- oder ja, Kontrollgremium beziehungsweise als
Beratend, ja.
beratendes Gremium, ne, da agiert, ne? So, solche Fragestellungen. Und diese Fragestellungen sollten in der Familie besprochen werden miteinander und haben dann meistens auch, wenn die Familie das macht, wenn sie sich darauf einlässt, haben da auch zur Folge, dass die Familie das aufschreibt, was sie da entwickelt hat, was sie da vereinbart hat. Und das heißt dann oft Familienverfassung oder Familienkonstitution, Familiencharta, ne? Da steht das dann drin und die Leute haben das miteinander erarbeitet und unterschreiben das dann und bestenfalls, ja, und committen sich darauf. Ja, also was oft unterschätzt wird, ja, gerade wenn es um Familie geht, dass auch die Familie etwas tun muss für Zusammenhalt, für Teamfähigkeit. Also eine Familie muss ein Team werden, eine Unternehmerfamilie muss ein Team werden, ne? Für die anspruchsvolle Aufgabe des Familienunternehmertums. Auch wenn da nicht alle operativ tätig sind, trotzdem stehen die bestenfalls auch dahinter und sind auch eine Ressource für die Person, die operativ tätig ist, ne? Und das setzt Arbeit voraus. Da muss Familie sozusagen etwas tun, was sie normalerweise eher ins Unternehmen gibt, ja, arbeiten, an etwas arbeiten. Auch Familie muss an etwas arbeiten, ne? An ihrer eigenen Strategie für die fortgesetzte Familienunternehmens ja, Weitergabe beziehungsweise Realität.
Ich stelle mir noch eine Frage oder eine Beobachtung wieder, die ich in so einen Raum stelle, Herr Professor Klebe, ist, dass je mehr Nachfolger quasi ins Unternehmen einsteigen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es scheitert. Ist das etwas, was man so statistisch, empirisch testen kann oder
Würde
würden
ich
Sie
nicht
eher
unbedingt
widersprechen?
sagen. Also
Okay.
kommt drauf an. Also es scheitert, wenn die Rollen nicht geklärt sind. Also wir haben so Modelle von Familienunternehmensstrukturen, auch so mentale Modelle. Also wie denkt eigentlich eine Unternehmerfamilie über ihr Familienunternehmen und über ihre Führung? Wir haben jetzt sehr stark das patriarchale Modell, ne, fokussiert. Da ist eine Person und die ist die zentrale Führungsfigur, ja. Und so weiter. Das ist ein verbreitetes klassisches Modell. Aber es gibt zweitens ein anderes Modell. Das ist die operativ tätige Familie. Es sind mehrere in der Familie, die sozusagen Führungsverantwortung tragen und das auch super gut hinkriegen, sehr erfolgreich sind, ne? Solche Beispiele gibt es auch von Familienunternehmen, wo gemeinschaftlich Verantwortung getragen wird, ne? Und da ist dann der Clou, dass die gemeinschaftlich Verantwortung tragenden auch komplementär zueinander aufgestellt sind. Der eine ist eben nach, meinetwegen, für den Vertrieb nach außen zuständig, der andere ist eher nach innen, ja, wie auch immer die das bauen. Aber sie brauchen sozusagen komplementäre Funktionen und Positionen und dann aber auch eine gute Fähigkeit, miteinander in den intensiven Austausch zu gehen, ja, und sich auch zu streiten zu können, ohne sich als Personen abzuwerten, ne? Also Konflikte sind wichtig. Sonst geht es nicht voran. Aber die Anerkennung als Mensch muss dem natürlich zugrunde liegen. Ne? Also, wenn das nicht gelingt und wenn dann noch dazu kommt, dass meinetwegen noch Familienthemen in das Unternehmen reinkommen, dass sie sich im Sandkasten gestritten haben über irgendwas, wer kriegt die Schaufel jetzt, ne? Und dass das sozusagen so eine Folgen hat, dass im Unternehmen jetzt permanent solche Konkurrenzkämpfe laufen, das ist natürlich extrem schädlich und führt zu ganz großen Problemen. Ja, wenn da kein Teambuilding passiert ist. Mir fällt noch ein Beispiel ein. Wir haben mal mit einigen Unternehmern, also jungen Nachfolgern, arbeiten wir, wie gesagt, öfters so eine Session gehabt und dann sagt einer dort Sitzenden, ach, mein Vater hat zu mir, meinem Bruder, immer gesagt, der Bessere von euch, der wird's, der Bessere von euch, der kriegt's.
Sehr
Ja,
gut.
so. Also wenn dann schon diese
Kann man machen.
Competition da,
Rivalität.
Rivalität da reingegeben wird, ja,
Ja.
vom Vater ist natürlich tödlich, ne? Das ist ganz gefährlich, ne? Ja. So, also Unter den Bedingungen, wenn sowas läuft, ist es ganz schwierig. Aber wenn es geschafft wird, dass da sozusagen so eine positive Form von Wettbewerb, teamorientiert entsteht, kann es super gut klappen, ne? Aber
Die
ja.
Komplementarität, die Sie hier ansprechen, ist natürlich auch wieder, beginnt natürlich dann auch wieder bei Wertschätzung und Akzeptanz, dass man halt sagt, hey, du hast dort Stärken und die nutzen wir fürs Unternehmen und ich habe dort Stärken und die nutzen wir fürs Unternehmen.
Ja.
Das ist ja das, wie es immer funktioniert. So, das können wir fast sagen, so funktioniert es in Partnerschaften ja auch, solange das dann halt positiv gewertschätzt wird, ja, wie wir jetzt in
Ja.
Partnerschaften dann kippt, dann heißt es immer, machst du mal das, dann machst du nicht mal das. Und so ist es
Ja.
dann in Unternehmen halt auch.
Ja. Ja.
Ich stelle es mir dann halt sportlich vor, wenn Sie das, wie das Modell haben. Wir haben zwei Geschwister, die das Unternehmen vielleicht aufgebaut haben. Ja, eben weil sie unterschiedliche Stärken haben. Der eine vielleicht mehr nach außen das Gesicht, der andere ist vielleicht der Ingenieur nach innen. Keine Ahnung, als Beispiel nur. Und dann kommen aber aus zwei Familien jetzt beispielsweise ein, zwei Nachfolger aus zwei. Dann steigt doch die Komplexität ja nochmal wieder, weil wir sagen, wir haben nicht eine Familiengovernance sozusagen, sondern wir müssen das Ganze ja in zwei Familien parallel begleiten.
Ja.
Und
Ja, also was viele Unternehmerfamilien dann sozusagen in der Folge des Vererbens etablieren, sind so Stammesstrukturen. Es gibt dann zwei Stämme, ne? Den Stamm des einen, den Stamm des anderen, und die Kinder von denen sind dann in diesem Stamm. Aber also unsere sozusagen Perspektive ist da eher, eine Unternehmerfamilie sollte sich hüten, sich zu stark so intern zu differenzieren und so eigenständige interne Subidentitäten auszubilden. Das ist gefährlich. Sie sollten neben dieser natürlich Kleinfamiliendifferenzierung, die natürlich passiert, klar, immer dafür sorgen, dass eine Gesamtfamilienidentität bestehen bleibt. Wir sind die Unternehmerfamilie XY. Ja, auch mein Cousin, meine Cousinen, wir gehören dazu, und wir arbeiten daran, dass diese Identität auch bestehen bleibt. Ja? Und das ist ein ganz zentraler Punkt. Wir nennen das Doing Business Family. Also Doing Business Family. Wir müssen die Unternehmerfamilie immer wieder herstellen. Wir brauchen auch Leute, die sich darum kümmern, ja, immer sozusagen so gemein zusammenzukommen, sich auszutauschen. Ne? Und so ein Familienstrategieprozess, den ich angesprochen habe, der läuft in der erweiterten Familie sozusagen. Also der läuft sozusagen über die Stammesstrukturen hinweg. Der umfasst das, ne? Weil der das Ziel hat, eine gemeinsame Identität der Unternehmerfamilie zu etablieren, ne? Und nicht in solchen vertikalen Loyalitäten zu schauen. Also vertikale Loyalität heißt, ich schaue sozusagen immer nur auf meine Linie, auf meine Stammeslinie, ne? Und verfolge sozusagen deren Erwartungen, sondern wir sagen, jede neue Generation, wenn es jetzt Cousinen und Cousins sind, die müssen in eine horizontale Loyalität kommen miteinander, ein horizontales Commitment, und müssen sich auch ein Stück weit lösen von diesen vertikalen Inanspruchnahmen ihrer Eltern, Großeltern und so weiter, weil das ist gefährlich, ne?
Ja.
Und das gelingt aber wiederum erst dann, wenn sie wertschätzend und anerkennend sind den Alten gegenüber. Also die vertikale Linie kann stärker verlassen werden, wenn sie erstmal gewertschätzt und anerkannt wird, dann kann die horizontale Linie gebaut werden. Ne? Das ist so ein bisschen paradox, ne? Aber erst das Alte würdigen, dann das Neue bauen. Ne? Das ist sozusagen der Weg.
Christian, ich habe noch eine Sache. Ich weiß
Ja,
nicht,
mach
oder?
mal, weil ich.
Ich wollte ganz kurz eine Sache noch, weil ich bin jetzt gerade wieder bei dem Thema nach wie vor immer noch. Wir haben mehrere Nachfolger, egal ob jetzt zwei Familien oder eine Familie. Und es gab ja, ich bin ja nun auch ein Freund von Unternehmerbiografien und unter anderem eine, die ich ganz stark im Kopf habe, ist Quant, ja, also die Quantsche Unternehmen, BMW quasi sozusagen. Und da wurde ja dann oft auch im Prinzip eine Teilung vorgenommen. Man hatte mal gewiss quasi im Prinzip gesagt, wer übernimmt quasi das Hauptgeschäft und wer übernimmt andere Teilgeschäfte, indem man dann quasi vielleicht auch frühzeitig, und ich glaube, das ist auch eines der Erfolgsgeheimnisse, erkannt hat, dass es vielleicht nicht immer funktioniert. Wo erkenne ich oder gibt es den Punkt, wo, wenn Sie sagen, wir sind beratend tätig, wir begleiten, es wird nicht funktionieren, ist natürlich immer nur eine These, man kann es natürlich nicht vorhersehen, aber kann man dann oder fällt es den Familien dann auch leicht zu sagen, hey, macht teils lieber auf, gib beiden 50-50 oder
Ja, also ja, teilen, es gibt ja Beispiele, ne? Aldi Nord, Aldi Süd, ne? Adidas, Puma und so weiter, ne? Also ja, das ist eine Variante. Eine andere Variante ist natürlich die, dass eigenständiges Unternehmertum praktiziert wird. Also ich habe gerade eine Doktorarbeit auf dem Tisch von einem Doktoranden von mir, der hat sich angeschaut, Wie läuft es denn in sehr, sehr erfolgreichen Unternehmerfamilien, die auch inzwischen sehr, sehr vermögend sind, ne? Sehr, sehr vermögend sind. Also vermögend hat er jetzt Familien angeschaut, wo jedes Kind, was da hineingeboren wird, 10 Millionen Euro zur Verfügung haben könnte. Zur freien Verfügung, um davon sein Leben zu gestalten. Und wenn man 10 Millionen Euro hat, kann man eigentlich sich zurücklehnen, muss nicht arbeiten gehen. Legt man an, kann man von den Zinsen leben und was auch immer. Ne? Und er hat sich aber gefragt, wie ist es denn in Familien, wo eben die 10 Millionen Euro nicht zum Laissez-faire-Leben führen, sondern zum Unternehmertum? Also wo sozusagen die Kinder, obwohl sie auch anders könnten, selber starke Unternehmerpersönlichkeiten werden, ja, und was Neues aufbauen. Also das ist ein Erfolgsrezept, was wir beobachten können.
Aber
Aus
dann
dem,
führen Sie nicht klassisch das alte Unternehmen fort, sondern
genau,
Sie bauen was Neues auf.
das Alte wird fortgeführt in der Familie, mit der Familie, ja. Also es gibt oft dann eben, man engagiert super gute Fremdgeschäftsführung, man baut einen Beiratsstrukturen und ist da sozusagen als Gesellschafter dann Sparringspartner und ne, Berater sozusagen der Geschäftsführung. Und zusätzlich, ja, wird eigenes Unternehmertum praktiziert. Und das ist natürlich auch, wenn man selber vermögend ist und hat da die Mittel, nochmal ganz anders möglich. Ne? Ganz andere Risiken können eingegangen werden, als wenn man nicht diese Mittel hat. Also man baut zusätzlich, ja, weitere Unternehmen auf oder verbindet sich mit Startups und was auch immer. Ne? Das ist ein Erfolgsprogramm, ein Erfolgsrezept, weil wenn eine Unternehmerfamilie vermögend bleiben will, dann muss sie das Unternehmertum immer wieder neu schaffen. In jeder Generation muss Unternehmertum reaktiviert werden. Dann kann man das im eigenen Familienunternehmen machen. Bestenfalls wird das auch gehalten, fortgeführt, aber auch noch zusätzlich weiteres Unternehmertum praktizieren. Und dann entstehen so in vielen erfolgreichen Familien, also Unternehmerfamilien, Dynastien, sage ich mal, ne, entstehen dann auch sozusagen so Holdingstrukturen, wo dann verschiedenste Unternehmen sozusagen gehalten werden, ja, die von der Familie letztlich geprägt sind, ne, wo die Familie die Hauptanteile hat, ne, und wo es vielleicht auch noch andere gibt, die sich damit mit eingebracht haben, ja. Also das wäre so ein Modell, was aus unserer Sicht, aus meiner Sicht jetzt, das, was ich in der Doktorarbeit jetzt auch von meinem Doktoranden gesehen habe, sehr erfolgreich ist.
Und da schließt sich ja dann wieder ein Punkt quasi auch an, der für mich ein Erfolgsfaktor ist, an inhabergeführten Unternehmen, ich sage es jetzt mal ganz bewusst anders, dieser Purpose, dieser Zweck, dieser Sinn, was ist das, was mich antreibt? Weil dann kann ich ja, wenn ich mein Unternehmen oder mein eigenes Unternehmertum aufbaue, und dann folge ich natürlich viel mehr auch dem, was mich hier antreibt, was mich begeistert, wo ich meine Leidenschaft habe, weil ich werde jetzt mal in einer Familie reingeboren, aber es das heißt ja nicht, dass ich die gleiche Leidenschaft für die gleichen Themenwelten habe wie Mama oder Papa. Und das ist ja natürlich ein Riesenproblem, dann, wenn ich zwar das Erbe antrete, freiwillig oder nicht freiwillig, aber dann eigentlich auch für etwas kämpfe und die Leidenschaft aufbringen soll, wo ich aber vielleicht gar nicht diese Leidenschaft wirklich habe, weil ich den Sinn eigentlich woanders sehen würde.
Ja,
Und wenn ich dann
genau. Purpose
rausgehe
ist
quasi
was,
und
was ganz Zentrales. Also wir haben eine Studie gemacht zu Corona-Zeit, haben wir uns gefragt, was sind eigentlich die Erfolgsgeschichten von langen Familienunternehmen hinsichtlich Krisenbewältigung? Ne? Also wie schaffen es Unternehmen oder haben Unternehmen es geschafft, ja, die mindestens 150 Jahre alt sind, Krisen zu bewältigen? Und was heißt das jetzt für die Corona-Krise? Also wie empfinden Sie die Corona-Krise? Ne? Und da haben wir 12 so Narrative zusammengetragen, also so 12 Erzählrahmen, also 12 Themencluster sozusagen, die uns immer wieder erzählt wurden. Und einer ist davon ist der Purpose. Ne? Es geht um Sinn, vor allem um Sinn. Es macht, also natürlich sind wir bestenfalls erfolgreich, verdienen viel Geld damit, aber das ist nicht der erste Antrieb, sondern der erste Antrieb ist die Leidenschaft, sozusagen einen Sinn, einem Sinn zu folgen. Und damit auch sozusagen in der Gesellschaft, in der Welt Resonanz zu erzeugen. Ne? Also dass sozusagen Kundenbedürfnisse befriedigt werden. Ne? Wenn sich keine Kunden finden, ne, dann bringt es nichts. Also Unternehmer brauchen auch eine hohe Empathiefähigkeit. Ja, wird Unternehmern oft abgesprochen. Aber wer als Unternehmer nicht empathiefähig ist, wird nicht erfolgreich sein, weil Empathie heißt, ich versetze mich in die potenziellen Kunden hinein, in andere Menschen
gilt
und
im
frage mich,
Vertrieb ja
was.
genauso.
Ja, total. Vertrieb total, ne? Empathie, ja, ganz, ganz wichtig, ne? So, und klar, und deshalb ist neu, also ist Unternehmertum, was dann auch aus dem Familienunternehmertum neu entsteht, bei vielen und erfolgreichen Unternehmerfamilien ganz selbstverständlich. Also Kinder werden zum Unternehmertum, also werden, ich will gar nicht sagen erzogen, sondern sie spüren das, sie erleben das von Kindheit an, dass Unternehmertum in der Familie ganz zentral ist und führen das dann auch fort, ne? So, und klar, das eigene Familienunternehmen ist da eine Möglichkeit, aber klar, darüber hinaus kann auch was ganz anderes noch neu entstehen, was dann sozusagen zu der Unternehmerfamilie hinzukommt. Ne? Also so eine, also Diversifizierung ja letztlich auch ein Erfolgsrezept ist, ne? Für Erfolg im Unternehmertum. Ne? Und das zahlt ja ein auf Diversifizierungsstrategien.
Ich hätte noch einen, Christian, wenn du.
Tatsächlich hast du die Frage, die ich stellen wollte, schon gestellt, auch mit Quant, also zur strukturellen Lösung. Das war eigentlich von mir, wann ist der Moment gekommen, wo man sagen muss, hier, es macht eigentlich so keinen Sinn. Konzentriert euch entweder aufs Verkaufen oder auf externe, operative Führung
Ja,
und
also
zieht
vielleicht
euch
an der
raus.
Stelle, weil Sie auch Verkaufen angesprochen haben, also wir sagen immer, also die Unternehmerfamilie muss sich fragen, ist sie die beste Eigentümerfamilie für das Unternehmen? Also ist sie die Familie, die das Unternehmen braucht, damit das Unternehmen in der Gegenwart gut stehen kann und in Zukunft gehen kann, ja? Kann sie auch alles das an Ressourcen mobilisieren, was dafür mobilisieren werden muss, ne? Damit das Unternehmen dann auch in die Zukunft gehen kann. Und es gibt solche Fälle, ich habe da auch welche aus unserem Kreis hier, wo die Familie ehrlich gesagt hat, nein, wir sind das nicht mehr. Wir können das nicht mehr. Und wir wollen aber die Arbeitsplätze erhalten. Wir wollen auch nicht, dass da jetzt irgendwelche Heuschrecken jetzt kommen und das alles zerschlagen oder so, ja. Sondern wir wollen das jetzt verkaufen und zwar so verkaufen, dass auch die Arbeitsplätze gesichert werden, dass der Fortbestand des Unternehmens auch ja, tatsächlich gesichert wird, ne? Und dann wird verkauft. Auch das kann eine Lösung sein, wenn die Familie sagt, okay, aus verschiedensten Gründen gelingt uns das nicht mehr, das gut hinzukriegen. Dann ist das eine ehrliche, gute Entscheidung, ja,
Und
die also
schützt ihr
auch
dann noch
das.
bestenfalls die Familienmitglieder sozusagen davor, etwas zu tun, was sie nicht tun wollen, nicht tun können,
Genau.
dann das Scheitern mitzuerleben und bauen dann lieber was Eigenes, was anderes auf. Das heißt, es könnte zu einem Win-Win-Prinzip führen oder
Ja.
Win-Win-Win, wenn man die Mitarbeiterperspektive mit reinnimmt.
Ja.
Auch spannend, aber das ist natürlich, glaube ich, der Punkt, den zu akzeptieren in der Beratung und Begleitung. Ich glaube, das ist natürlich wahrscheinlich der schwerste Punkt, oder?
Ja. Ja, also bei Fissmann ist es ja, ne? Also Fissmann ist ja auch ein Beispiel dafür, ne? Also die Familie ist ja jetzt nach dem Verkauf immer noch eine Unternehmerfamilie, ne? Da läuft ja ganz viel, ne? Aber sie haben aus bestimmten Gründen eben diesen Verkauf realisiert. Und in der Beratung ist das im Familienstrategieprozess ein zentraler Punkt, auch gleich zum Anfang, wenn es um die Frage von Commitment geht. Also sind wir bereit, das zu mobilisieren an persönlicher, finanzieller und so weiter Energie, um das Unternehmen immer wieder in die nächsten Generationen, also jetzt erstmal die nächste Generation zu bringen und dann vielleicht auch, ne, zu erwarten, dass es in die weiteren Generationen gebracht wird. Also das muss man sich ehrlich in die Augen schauen. Wollen wir das? Oder gibt's nur, also wer jetzt sagt, ja, kommt ja viel rüber finanziell, ich kriege ja Ausschüttung, wenn ich Gesellschafter werde und so, das reicht natürlich nicht aus, ne? Wer jetzt nur diesen Blick hat, das ist es nicht, ne? Das kann es nicht sein.
Ich finde es hochgradig spannend. Also ich meine, wir haben ja verschiedene heute beleuchtet. Ja? Also wir haben diese verschiedenen Rollen und wie gesagt, ist es eben nicht ausreichend, nur auf das Unternehmen zu schauen, sondern dass man halt ganz stark auch auf die Unternehmerfamilie schauen muss, auf das Rollenverständnis und dass es da wahrscheinlich mindestens genauso wichtig ist, sich professionelle Unterstützung zu holen. Das glaube ich, haben wir heute sehr deutlich rausgearbeitet. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum so viele Übergaben trotzdem scheitern, trotz hoher Beraterausgaben, aber es ist halt der Blick, den Sie mitbringen, immer, Herr Kleve, zu sagen, es gibt halt mehrere Rollenbilder. Sie haben das Dreikreismodell angesprochen und schauen auch in andere Kulturen, was ich hochgradig spannend finde, um zu sagen, was sind die Erfolgsprinzipien. Deswegen erstmal vielen Dank schon mal an der Stelle von meiner Seite.
Ja,
Sehr gerne.
in der Fortsetzung könnte man dann darüber sprechen, wie man dann im Schaden doch noch ein gutes Ergebnis kriegt, weil da gibt es ja dann nur auch einige Beispiele, wie die Familie
Ja.
Dassler zum Beispiel, wo ein Mega-Unternehmen rauskommt und ein riesiges mit Puma und Adidas, ja. Also auch hier, da können wir dann beim nächsten Mal drüber sprechen, wie man das dann noch hinkriegt. Also auch
Ja,
von
sehr
meiner
gerne.
Seite, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Das war ganz großartig.
Ja, danke für das inspirierende Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Super.
Kommen Sie wieder.
Sehr
Sehr
gerne, auf jeden
gerne.
Fall. Gerne
Und ich hoffe,
versetzen wir
dass
das
wir,
fort. Ja.
ich hoffe, dass wir mindestens eine Familie, eine Unternehmerfamilie, vielleicht frühzeitig sensibilisieren konnten, sich fachmännische Hilfe zu holen. Sie sind, soweit ich es richtig informiert bin, ja auch ein Lehrstuhl sozusagen, der aus Unternehmerfamilien finanziert wird. Und vielleicht kommt die eine oder andere Unternehmerfamilie jetzt noch dazu. Das würde mich sehr freuen für Sie, weil im Endeffekt partizipieren oder gewinnen am meisten die Unternehmerfamilien dadurch. Und Familie sollte dann doch ganz weit oben stehen. Vielen Dank dafür.
Genau. Ja, die WIFU-Stiftung, ne, das ist sozusagen die Stiftung, die von über 80 Familienunternehmen finanziert wird, unterstützt wird, getragen wird. Die finanziert unser Institut hier an der Universität Wittenherdecke. Ne? Also es ist sozusagen rein privat finanziert von
Gut investiert,
Unternehmerfamilien.
würde ich sagen, ja.
Ja, genau. Und deshalb haben wir auch einen großen Anspruch, die Sachen, die wir so erforschen, immer auch praxisorientiert zurückzugeben, ne, in die Welt der Familienunternehmen.
Wie gesagt, vielen Dank für die ganzen Blicke heute und wie gesagt, ich glaube, wir werden die eine oder andere Familie heute erreicht haben.
Wunderbar, würde mich sehr freuen. Ganz herzlichen Dank.
Danke Ihnen. Dankeschön.